HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Die hessischen Kommunen geraten mehr und mehr in eine finanzielle Schieflage. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt. Auch wegen der Versorgungskosten für Geflüchtete etwa oder der gestiegenen Energiepreise. Außerdem schlägt der Fachkräftemangel zu Buche. Diese Situation der Kommunen dokumentiert der neue Kommunalbericht 23. Er will den Gemeinden auch Tipps geben, wie sie mit diesen Herausforderungen umgehen könnten. Was im aktuellen Bericht steht, darüber Landtagskorrespondent Timo Kurt.
Immer mehr Bürgermeister und Landräte in Hessen haben Geldsorgen. Das liegt aber nicht daran, dass in ihre Haushaltskassen zu wenig Geld gespült wird. Im Gegenteil, wachsende Einnahmen bei der Gewerbe- und der Einkommenssteuer haben laut dem Chef des Landesrechnungshofs, Walter Wallmann, vielen Kommunen im Jahr 2022 sogar ein Plus beschert.
Nach 26,7 Milliarden Euro im Jahr 2021 lagen die Einnahmen der Kern- und Extrahaushalte in Hessen im Jahr 2022 bei 28,2 Milliarden Euro. Und dies entspricht einem Wachstum von 5,9%, immerhin, das sind 1,5 Milliarden in Geld. Und deswegen, wir haben kein Einnahmenproblem. Das wird an der Stelle, glaube ich, deutlich.
Was ist also der Grund für die Geldnöte vieler Kommunen? Zum einen hätten hohe Energiekosten sowie die Unterbringung von Geflüchteten so manchen Haushalt stärker belastet als in den Vorjahren. Aber auch die Personalkosten sind laut Rechnungshof in die Höhe gegangen. Er empfiehlt den Kommunen deshalb, jede Ausgabe genau zu prüfen. Dazu fordert Wallmann mehr Tempo in Sachen Digitalisierung und den Abbau von Bürokratie, um Kosten einzusparen.
Hier sind alle Behörden gefordert durch Digitalisierung, durch Entbürokratisierung die öffentlichen Leistungen mit weniger Personal zu erbringen.
Denn das Geld der Steuerzahler wird nicht überall sinnvoll ausgegeben. Ein Negativbeispiel liefert aus Sicht des Rechnungshofs die Stadt Rüsselsheim. Sie ist eine der am höchsten verschuldeten Kommunen in Hessen. Trotzdem leistet sie sich ein städtisch betriebenes Theater. Unnötig, findet der Rechnungshof. Schließlich gäbe es ja genug andere Bühnen in der näheren Umgebung.
Im Umkreis von 30 Kilometern um Rüsselsheim herum befinden sich die Staatstheater in Darmstadt, in Mainz und auch in Wiesbaden sowie natürlich in Frankfurt. Wir hatten Rüsselsheim bereits 2012 empfohlen, den Theaterbetrieb mit Blick auf die Haushaltskonsolidierung mal kritisch zu hinterfragen. Unsere Empfehlung stieß allerdings damals in Rüsselsheim auf wenig Freude.
Nach über 50 Jahren Theaterbetrieb und 6 Wasserschäden ist das Gebäude inzwischen akut sanierungsbedürftig. Da stelle sich auch heute wieder die Frage, wie sinnvoll der Weiterbetrieb sei. Aber der Rechnungshof kann nicht nur kritisieren, er kann auch loben. So hebt Abteilungsleiter Ulrich Keilmann positiv hervor, dass sich in Sachen erneuerbare Energien in vielen Kommunen gerade etwas tut. Allein in 12 Gemeinden des Odenwaldkreises wurden durch Solardächer Strom für fast 800 Haushalte erzeugt. Auch das trage zur Stabilisierung der Finanzen bei, denn Energie ist teuer geworden.
Der letzte Winter hat uns allen schonungslos verdeutlicht, beim Energiesparen kommt es auf alle und jede Kilowattstunde an. Deshalb sind die bisherigen Leistungen der untersuchten Kommunen positiv zu würdigen. Aber sie reichen noch nicht aus.
Die Kommunen sollten weiter in erneuerbare Energien investieren, damit die Kosten langfristig spürbar sinken, so die Rechnungsprüfer. Denn sie stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Fachkräftemangel, Wohnungsbau und Digitalisierung. Dafür werden Hessens Städte und Gemeinden in den nächsten Jahren jeden gesparten Cent sicher noch gut gebrauchen können.
Kommunen kämpfen mit besonderen Herausforderungen, das zeigt der Kommunalbericht 23. Timo Kurt aus Wiesbaden hat uns das Wichtigste darüber erzählt. In Wiesbaden scheint eine leerstehende Schule das Ziel von Brandstiftern geworden zu sein, und zwar mehrfach. Inzwischen hat es da schon 6-mal gebrannt. Wir reden von der ehemaligen Karl-von-Ossietzky-Schule im Stadtteil Klarental. Bei jedem dieser 6 Brände geht die Polizei von Brandstiftung aus. Offensichtlich ist es aber schwierig, das Gebäude so zu sichern, dass dann niemand einbrechen kann. Wiesbaden-Reporterin Andrea Bonhagen beobachtet das für uns seit Wochen und sie war auch aktuell vor Ort und hat uns über den letzten Brand berichtet. Und sie hat Folgendes gesagt.
Kein richtig großer Brand. Also hier vorne am vernagelten Haupteingang sieht man nichts, außer dass die Fenster zum Lüften oben offen stehen. Gebrannt haben Möbel in einem alten Klassenzimmer. Ein Spaziergänger hat da den Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Und da stöhnt man schon ein bisschen auf und sagt, nicht schon wieder die CVO, das Karl-von-Ossietzky-Gymnasium. Denn das Löschen ist aufwendig und der Gebäudekomplex hier ist auch für die Feuerwehr schwer zugänglich. Und das bindet natürlich Kräfte, die vielleicht anderswo gebraucht werden. Und jedes Mal ist natürlich ein Brand auch gefährlich. Letzte Woche war es hier deutlich größer, der Brand. Und die Feuerwehr hofft auf jeden Fall, dass die Brandstifter bald gefasst werden.
Auf die Frage, was gemacht wird, um das Gebäude abzusichern, sagt sie:
Was ich hier sehen kann, hat man die Fenster im Erdgeschoss mit Holzplatten, Sperrholzplatten vernagelt, auch den Eingang, aber es gibt keinen Zaun oder sowas. Das ist ein Flachdachbau aus dem Ende der 70er und ironischerweise hat man für die Schule neu bauen müssen, weil der Brandschutz nicht mehr gegeben war. Finde ich schon ein bisschen aberwitzig. Die Polizei sagt, dass sie verstärkt hier Streife fährt, aber es ist ein unübersichtlicher Komplex und die Polizei kann nicht jeden Raum absuchen. Die Stadt prüft mehr Beleuchtung, ob das hilft, Videokameras oder Sicherheitsdienst. Die Polizei ermittelt auch, denn bei dem letzten Brand gab es Zeugenaussagen zu zwei Jugendlichen, 15 und 16 Jahre. Die Polizei geht also auf jeden Fall von jungen Brandstiftern aus.
Da stellt sich natürlich auch die Frage, warum die leerstehende Schule nicht einfach abgerissen wird.
Ja, weil man das Gebäude vielleicht doch noch nutzen will. Die Stadt überlegt, ob da nicht eine Kita reinkommen kann oder eine Wohngruppe nach entsprechender Sanierung. Ich weiß nicht, ob auch eine Flüchtlingsunterkunft in Frage käme. Möglich ist wohl Hälfte Nutzung, Hälfte Abriss. Jetzt steht seit 2 Jahren leer. Und mit den Bränden wird das Gebäude ja auch nicht besser. Also gebrannt hat schon ein ganzer Chemieraum, Möbel, Türen. Der Ortsbeirat hat sich auf jeden Fall schon geäußert und gesagt, man ist dafür, dass schnell abgerissen wird.
Wiesbaden-Reporterin Andrea Bonhagen hat uns über die Hintergründe der Brandserie in der Karl-von-Ossietzky-Schule in Wiesbaden-Klarental berichtet. Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Mittelhessen sind 5 Menschen leicht verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache brannten in der Limburger Halle in der Nacht zum Dienstag etwa 12 Betten, wie die Polizei uns erzählt hat. 95 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Alexander Gottschalk meldet sich von dort.
Von außen sieht alles fast normal aus. Hier in der großen Gewerbehalle in Limburg-Dittkirchen, die vor einiger Zeit zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert wurde. Aber das Rolltor steht offen, drinnen ist keine Menschenseele mehr und vor dem Eingang steht eine Polizeistreife. Die rund 100 Bewohner der Unterkunft sind heute Nacht kurz nach 3 Uhr evakuiert worden. Da hat es in der Halle gebrannt. Stefan Meurer von der Feuerwehr Limburg hat mir gesagt, wie es heute Morgen war, als sie angekommen sind.
Ja, die Situation war am Anfang ziemlich chaotisch. Vor der Halle habe ich ca. 70 Personen schon angetroffen. Am Seiteneingang rechts habe ich dann noch mehrere Personen aus dem Gebäude flüchten sehen. Die Halle war also bis zum Boden schon verraucht. Feuer konnte man erstmal nicht mehr sehen. Und dann unser erster Trupp, der reingegangen ist, hat dann relativ schnell das Feuer gefunden und es wurde auch relativ schnell ausgemacht.
Trotzdem, 150.000 Euro Sachschaden sind mindestens entstanden. Stellwände und Betten zerstört, die Halle komplett verraucht. Wohnen kann hier erstmal niemand mehr. Die Geflüchteten sind deshalb vor ein paar Stunden in 2 Reisebusse gestiegen. Für sie ist bereits eine vorübergehende Bleibe gefunden worden, hat mir der Limburger Landrat Michael Köberle vorhin gesagt.
Die Menschen, die hier in der Unterkunft entsprechend waren, werden weitestgehend in die Erstaufnahme nach Gießen wieder verbracht. Menschen, die hier schon etabliert sind bzw. in die Schule gehen, wir haben ja auch teilweise schulpflichtige Kinder, versuchen wir in andere GUs zu verteilen. So ist aktuell der Stand und die Brandursache steht noch nicht fest. Die Polizei ist vor Ort und die Kripo und die werden dann die Ergebnisse uns an der Stelle mitteilen.
GU, das heißt übrigens Gemeinschaftsunterkunft. Nicht alle Geflüchteten konnten aber mitkommen nach Gießen. Insgesamt 7 Menschen sind bei dem Brand leicht verletzt worden. 4 von ihnen sind jetzt im Krankenhaus, weil sie Rauchgas eingeatmet haben. Ein Mann aus Afghanistan hat außerdem Verbrennungen am Arm abbekommen, als er seine Kinder gerettet hat. Er wurde allerdings nur ambulant behandelt, weil er seine Familie in dieser schwierigen Situation nicht allein lassen wollte. Wann wieder Menschen hier in der Unterkunft leben können, das ist noch unklar. Der Landkreis plant jedenfalls, sie wieder herzurichten und dann neu zu eröffnen.
Nach dem Brand ist die Flüchtlingsunterkunft in Limburg-Dietkirchen erstmal unbewohnbar. Alexander Gottschalk hat berichtet. In Berlin tagt die Islamkonferenz und sie hat derzeit eine besondere Aktualität. Seit dem Terroranschlag der Hamas stehen die Muslime in Deutschland wieder verstärkt im Fokus. Viele gehen auf die Straße gegen den Krieg im Gaza und für Frieden im Nahen Osten. Franco Foraci hat Palästinenser in Hessen getroffen.
Facher und Al-Aqaida sind aufgewühlt. Jeden Tag neue Nachrichten aus Gaza und Israel. Neue verstörende Bilder des Krieges. Es sei schrecklich. Sie selbst habe keinen Judenhass. Mit dem, was in Nahost passiert, könne sie aber nur schwer umgehen.
Ich habe eine Familie, die in Westjordanland lebt, aber auch ganz viele Freunde und Bekannte, die in Gazastreifen sind. Und ich weiß nicht, also mein Alltag ist jetzt besteht nur aus Nachrichten gucken und ich muss auch diese Balance haben zwischen meinen Kindern, zwischen auch diese Sorge, diese Angst, die ich habe auch jetzt.
Als Mutter ist sie besonders traurig über die toten Kinder durch den Nahostkrieg. Sie und ihr Mann kommen aus Nablus im Westjordanland. Beide sind in Hessen aufgewachsen, beide haben hier studiert, arbeiten als Wirtschafts- und IT-Experten. Von der Politik fühlen sie sich vor allem als Muslime alleingelassen.
Ich sehe auch diese Spaltung in der Gesellschaft. Ich schaue auch ganz viel in den Sozialmedien und ich schaue auch, wie Hetze verbreitet wird gegen uns auch Muslime.
Ihre Kinder sollen nicht zu viel sehen vom Nahostkonflikt. Die Eltern suchen Ablenkung für sie, gehen viel spazieren, schaffen Ruheinseln. Vater Facher will die Hoffnung nicht verlieren. Alhamdulillah, er vertraue auf Gott.
Wenn man so einen Tiefpunkt erreicht, haben wir immer noch so einen starken Glauben, dass wir sagen, es kann jetzt nur noch besser werden. Und der liebe Gott wird es auch irgendwie richten. Und natürlich hoffen wir weiterhin auf eine friedliche Lösung.
Diese Bilder aus Gaza beschäftigen viele Muslime. Auch für Ahmed Çetiner aus Maintal eine traurige Situation. Er ist Podcaster bei Spotify, nimmt Gespräche fürs Netz auf. Çetiner verurteilt den Terrorangriff der Hamas als unmenschlich und brutal. Gerade hat er darüber mit einem Rabbiner diskutiert, dessen 14-jährige Tochter in den sozialen Medien plötzlich übel beschimpft wurde.
Das sind Sachen, die mich heute im Jahr 2023 extrem schockieren, weil ich stelle mir ja auch die Frage, wo kommt diese Radikalisierung her? Wie schaffen es Menschen über Social-Media-Kanäle, unsere Jugendlichen, unsere Kinder auf diese Art und Weise zu radikalisieren? Und das ist der Punkt, wo wir gesellschaftlich ran müssen.
Nun stelle man muslimische Familien wieder unter Generalverdacht. Das helfe niemandem. Wichtig sei, auf Respekt und Toleranz weiterhin zu pochen.
Es sind schmerzhafte Gefühle auf beiden Seiten. Was wir aber tun können, ist in den Dialog gehen. Deswegen mein Appell an die Moscheen, öffnet eure Türen. Mein Appell an die Synagogen, öffnet eure Türen. Mein Appell an die Kirchen, öffnet eure Türen, damit Menschen sich verstehen können. Denn das größte Übel an der ganzen Sache ist, wir sind so ähnlich. Gerade Juden und Muslime sind ein so ähnliches Volk. Wir wissen es nur in den meisten Fällen nicht.
Meinungen von muslimischen Hessen zum Krieg in Israel und Gaza. Franco Foraci hat sie getroffen und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.